Domradio Menschen.
Podcast.
Aber Schmetterlinge müssen doch fliegen können, hat sich Pater Anil in Bhopal in Indien gedacht, als er Kinder in einem Slum von früh bis spät Götter aus Gipsfiguren herstellen sah. Diese Figuren sollten später zwar die Häuser von reichen Familien bunt und froh und hell machen, doch das Leben der Kinder an dieser Straße, dachte Pater Anil, bleibt grau und trüb. Die harten Kinderschicksale rührten Pater Anil so, dass er das Projekt Anchal für die Kinder auf dieser Straße gründete. Dieser Teil unserer heutigen Geschichte spielt also in den Slums der Millionenstadt Bhopal in Indien. Der andere Teil unserer Geschichte spielt im Bergischen Land in der Nähe von Köln. Im Seelsorgebereich Anbröl und Wiel lebt Gabriele Berger. Als vor 5 Jahren ihr Mann völlig überraschend mit Anfang 50 starb, stand Pater Thomas bereit. Pater Thomas begleitete erst ihren Mann in den Tod und dann Gabriele Berger aus ihrer tiefen Trauer wieder ins Leben. Als es Gabriele Berger wieder besser ging, suchte sie deswegen nach einem Dankeschön für Pater Thomas. Der aber machte sich stattdessen mit der Arbeit seines Mitbruders Pater Anil in seiner indischen Heimat Bhopal bekannt. So werden aus 2 eigentlich traurigen Geschichten eine neue und eine ganz und gar wunderbare neue Geschichte. Und das ist die Geschichte, die wir heute erzählen werden. Denn seitdem ist viel passiert im Leben von Gabriele Bergau und im Leben des indischen Straßenkinderprojektes Anchal. Erst einmal herzlich willkommen, Gabriele Bergau. Gabriele Bergau, wir nehmen diese Sendung online auf. Sie sitzen zu Hause in Ihrem Arbeitszimmer und dort in diesem Arbeitszimmer arbeiten Sie viele Stunden für dieses Projekt Anchal. Fangen wir mal an, wo Ihr Arbeitszimmer steht. Wo genau liegt denn Ihr Zuhause im, wie das Erzbistum Köln es so ein bisschen poetisch verwunschen nennt, dem Seelsorgebereich Anbröl und Wiel?
Ja, ich lebe in der Gemeinde Reichshof in dem kleinen Örtchen Drespe, ungefähr 50 Kilometer östlich von Köln.
Also, herzlich willkommen, Gabriele Berger, und herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Mein Name ist Angela Krumpen. Gabriele Berger, das Leben geht oft ganz und gar wundersame Wege. Waren Sie eigentlich schon mal in Indien, bevor Sie Pater Thomas kennengelernt haben?
Nein.
Noch nie, ne? Nein. Dabei, und das frage ich deswegen, weil es gibt so Menschen, die reisen nicht gerne und wenn, dann reisen Sie immer gerne an die gleichen Orte. Aber das ist bei Ihnen gar nicht so. Mit Ihrem Mann Frank sind Sie sehr viel gereist. Sie haben auch weite Reisen gemacht. Ich weiß, dass Sie in Afrika waren, dass Sie in New York waren zum Beispiel. Was waren das für Reisen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das waren schon Bildungs- und Rundreisen. Also wir sind nicht die unbedingten Strandgänger, also das gehört ein bisschen dazu im Urlaub, aber uns war immer wichtig, die Länder kennenzulernen oder zumindest ein wenig kennenzulernen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja, war einfach so. Wir haben wirklich viel, wir haben mit in Anführungsstrichen klein Europa angefangen, dann Nord- und Westafrika, Ostafrika, Entschuldigung, und dann, ja, nach Übersee, Kanada, Amerika, ja.
Also man kann sagen, Sie haben wirklich viel von der Welt gesehen. Kann man auch sagen, dass sie wirklich die Welt gesehen hat? Denn man muss ja nicht nur Strandurlaub machen, es gibt auch so Bildungsreisen, da sieht man dann die Klöster, die Kathedralen, genau. Und ich weiß nicht was, aber nicht unbedingt die Armut auf der Straße. Also welchen Teil der Welt haben Sie denn gesehen?
Also da kann ich vielleicht mit einem Beispiel aus Ägypten kommen. Da gibt es einen großen Friedhof. Da leben über 20.000 Menschen in diesen Grabhäuschen. Und das ist eine Armut pur, die uns eigentlich immer berührt hat. Aber wenn wir dann wieder zu Hause waren, ja, dann war es auch wieder vergessen. Es ist einfach so aus den Augen, aus dem Sinn. So war es bis dato.
Ja, Sie hatten ja auch einen wirklich angefühlten Alltag. Also es war, wenn sie unterwegs waren, waren sie offen für diese Welt. Aber wenn sie zu Hause waren, dann hatten sie halt ihre eigene Welt. So stelle ich mir das vor. Aber zu ihrer eigenen Welt gehörte ja auch ihre Gemeinde und sie sind verbunden mit einem Teil der Gesellschaft, in der es ja viele Informationen über solche Projekte wie dieses Straßenkinderprojekt Anchal in Indien gibt. Wie war das denn vorher? Also ich verstehe, wenn sie zu Hause waren, aus den Augen, aus dem Sinn, vor allen Dingen was diesen großen Armutsteil der Welt angeht. Aber wie war es denn mit den Projekten, die in ihrer Welt vorkamen? Oder gab es das oder kamen die nicht vor?
Die gab es sicherlich, aber ich habe mich da oder wir haben uns da eigentlich nie so mit beschäftigt. Gut, wir haben gespendet an Miseria oder Adveniat oder was auch immer, aber ja, damit war es dann eigentlich getan. Wir haben hier im Seelsorgebereich verschiedene Projekte, die mir aber nicht bekannt waren, bis ich dann halt mit Anchal so in Berührung kam.
Mhm. Wenn Sie heute überlegen, Sie sitzen da in diesem Büro, ich stelle mir vor, dass Sie in Ihrem Häuschen unterm Dach liegen, sitzen und sich einfach so ein Büro eingerichtet haben. Wie viel Zeit in der Woche verbringen Sie in diesem Büro und arbeiten heute für Anchal?
Also es ist sehr viel weniger geworden als im Anfang, aber ich denke, wenn ich mich hier so um die Spendeneingänge und die Abrechnungen mit Missio und Sternsinger und so weiter beschäftige, dann kommen doch so um die 15 bis 20 Stunden zusammen.
Das ist ganz schön viel, finde ich. Vor allen Dingen, wenn ich denke, dass wir jetzt gerade im Lockdown sind und dass wir weltweit weder reisen können, noch uns treffen können, noch uns noch irgendwie ein Fundraising machen können. Ich will also gar nicht wissen, wie viel das war, als Sie.
Oder habe ich.
Als es den Lockdown noch nicht gewesen gab. Bestimmt mehr als 20 Stunden,
ja,
oder?
Da habe ich manche ganz Nacht bestimmt hier verbracht.
Gabriele Berger, dann lassen Sie uns doch mal genauer schauen, wie dieses Projekt Anchal erst Ihr Herz im Sturm erobert hat und dann Ihr Leben so verändert hat. Angefangen hat das vor ziemlich genau 5 Jahren. Damals ist Ihr Mann Frank plötzlich verstorben. Sie waren viele Jahre zusammen verheiratet und das geschah völlig unvorbereitet und ging auch noch wirklich schnell. Ihr Mann brach zusammen, kam ins Krankenhaus und starb kurz danach. In dieser durchaus dramatischen Zeit haben Sie Pater Thomas kennengelernt und Sie haben schnell gemerkt, wie gut Ihnen seine Begleitung tat. Was war das denn? Was hat Ihnen denn so gut getan?
Pater Thomas ist ein Seelsorger aus tiefem Herzen mit einem ganz tiefen Glauben und sein seelischer Beistand, der war mir, ja, er hat mir unglaublich geholfen. Ich weiß nicht, wie es wäre für mich oder für mich geworden wäre, wäre er nicht da gewesen. Ich konnte ihn wirklich immer ansprechen, er war immer da, ich konnte Gespräche mit ihm führen. Er hat zugehört, er hat eine unglaubliche Geduld und ein ganz großes Herz.
Pater Thomas kommt ja aus Indien und es gibt ja durchaus viele Gemeinden in Deutschland, in denen Priester aus der ganzen Welt aushelfen. Manchmal werden die Gastarbeiter Gottes genannt. Und oft haben beide Seiten, also sowohl die fremden Priester als auch die deutschen Gemeinden, es wirklich schwer miteinander. Da ist diese völlig andere Kultur, ein anderes Klima, ein anderes Essen, eine andere Sprache, andere Vorstellungen von Liturgie, von Seelsorge. Das ist total komplex. Aber ich habe vorher natürlich so ein bisschen geguckt und ich habe Artikel, Berichte und Bilder vom 25-jährigen Priesterjubiläum von Pater Thomas hier in Deutschland gefunden. Und das wirkt alles so bunt und farbenfroh und herzlich, als wenn das in Ihrem Fall sehr gut ginge, so ein Gastarbeiter Gottes aus der weiten Welt und so eine kleine deutsche Gemeinde.
Ja, Pater Thomas ist ja schon seit 1998 in Deutschland. Also er kennt schon unsere Kultur ganz gut. Und ja, es ist ein himmelweiter Unterschied. Aber trotzdem, es ist ein ganz enges Zusammenwirken. Also er ist einfach ein wunderbarer Seelsorger. Und er versteht, auf die Menschen zuzugehen, und er kann mit den Menschen einfach gut umgehen, ja.
Denn das muss ja passieren, damit es gelingt. Also die Seelsorge muss passieren. Ja. Und Seelsorgen kann man nicht, wenn man die andere Seite nicht versteht. Kann man noch so viel Empathie haben, wenn man nicht versteht, was die Menschen brauchen, dann, also man kann noch so viel Empathie in der eigenen Kultur haben, wenn man das nicht versteht, dann gelingt die Seelsorge einfach nicht. Aber hört sich so an, als hätten beide Seiten Glück miteinander gehabt.
Das ist richtig, ja, absolut.
Gabriele Berger, es war dann ja auch Pater Thomas, der Ihnen dieses Projekt Anchal vorgeschlagen hat. Sie wollten sich ja eigentlich nur bedanken. Wie muss ich mir denn diese Szene vorstellen? Sie, was wollten Sie und wie kam er auf die Idee, Ihnen Anchal ans Herz zu legen?
Ja, ich war ziemlich naiv, als ich diesen Vorschlag machte, eine Spende für einen Kindergarten oder eine Grundschule in seinem Heimatdorf zu geben. Und wenn ich heute Indien sehe, dann weiß ich, wie naiv ich damals war. Und als er mir dann dieses kleine oder dieses Projekt Anchal vorstellte mit dem Film Butterflies Must Fly, als ich diese Kinder gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, das ist das Richtige, dafür musst du was tun. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ich gab dann meine Spende, und dann dachte ich irgendwann, es war aber Monate später, kam ich auf die Idee, ja, da muss man doch eigentlich mehr machen. Das kann ja nicht mit dieser einmaligen Sache getan sein. Und dann dachte ich, ach, mach mal ein paar Plakate, Flyer und so weiter, und dann wird sich da schon was ergeben. Ja.
Wann haken wir da mal gerade ein? Dann wird sich da schon was ergeben. Also das war, Sie haben gefragt, kann ich für irgendwas was tun? Pater Thomas hat sich an seinen Mitbruder Pater Anil erinnert, denn der hat ja dieses Projekt gegründet in Indien, und beide Patres sind Karmeliten, also gehören zum gleichen Orden. Und dann haben Sie diesen Film gesehen, Sie waren ganz angerührt, und dann haben diese Kinder aus diesem Film, müssen Sie ja nicht losgelassen haben, sonst wären Sie ja nicht Monate später auf die Idee gekommen, irgendwelche Flyer oder irgendwas zu machen. Was war das, was Sie nicht losgelassen hat? Was ist passiert?
Das war diese unglaubliche Armut. Also man kann es sich einfach nicht vorstellen, weil man es nicht selber gesehen hat. Wie die Kinder auf der einen Seite unglaublich traurig, manchmal mit ganz leeren Augen schauen, aber dann auch wieder so fröhlich um die Ecke laufen. Ja, das ist unbeschreiblich. Das hat mich so gefesselt. Und dieser Film ist in Govindpura gedreht worden. Das ist an der Reisenstraße. Das ist eine vierfach befahrene, sehr stark befahrene Straße, und da sind 21 Familien aus Rajasthan über Nacht angekommen, haben den Bürgersteig okkupiert und haben dann aus Plastikplanen und Wellblech und Pappe ihre Hütten gebaut, ja, und haben dann da gelebt. Und Pater Anil sah das, und irgendwann sagte er, jetzt muss ich was tun. Und dann ist durch seinen Orden in Bhopal halt das Projekt Anchal ins Leben gerufen worden. Am 1. März 2011 ist es offiziell eingeweiht worden. Ja, und seitdem bemüht sich Pater Anil um diese Familien. Er betreut insgesamt in Bhopal 5 Slums mit rund 500 Familien. Es war sehr schwer zu Anfang das Vertrauen zu gewinnen, weil die Menschen in Indien, die kennen das nicht so, dass man etwas bekommt, ohne etwas dafür zu tun. Und ja, die konnten das nicht begreifen, dass Anil oder Pater Anil helfen wollte, ohne etwas dafür zu bekommen. Ja, und das hat fast 2 Jahre gedauert.
Also gehen wir nochmal auf diesen Film zurück. Also weil ich habe mir diesen Film natürlich für diese Sendung auch angeschaut. Butterflies must fly, also Schmetterlinge müssen fliegen können. Und Dieses eine Slum, von dem Sie da erzählen, kann man in diesem Film sehen. Also man sieht diese vierspurige Straße, man denkt, man steht auf der Autobahn oder irgendwo, weiß ich nicht, also jedenfalls, wo richtig viel Verkehr ist. Und auf dem Bürgersteig sitzen diese Kinder, sind grau und staubig und mühen sich ab, aus Gips wunderschöne Figuren herzustellen. Das sind Darstellungen von indischen Göttern, die erst stellen sie sie her in so Gipsformen, die rühren da, stehen am Straßenrand, rühren in irgendwelchen Plastikschüsseln. Und dann, wenn diese Gipsfiguren da sind, dann kommen ihre kleinen Geschwisterchen und tauchen sie in leuchtendes Orange und dann bemalen sie. Am Ende gibt es halt unglaublich bunte, schöne Figuren und man sieht diese staubigen Kinder und denkt, mein Gott, deren Leben wird nie bunt und froh, sondern bleibt grau und staubig. Und so ist es Pater Anil gegangen. Deswegen hat er sein Herz so weit aufgemacht, dass er diese große Initiative ins Leben gerufen hat. Und so ist es ihnen vermutlich einfach auch gegangen, oder? Sie haben diese Kinder gesehen in diesem Elend und waren so angerührt, dass es sie eben nicht losgelassen hat.
Das ist richtig, ja. Absolut. Und die Kinder, die sind ja auch angehalten, die Eltern mit ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Menschen, die wissen gar nicht, ob sie heute ein Brot haben, geschweige denn morgen ein Brot. Und von daher, ja, es ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Und
da sieht man auch mal ganz alte Menschen, ja, die einfach entweder darauf angewiesen sind, dass entweder irgendeine von diesen Figuren verkauft wird oder man eben nichts zu essen hat. Wenn ich heute auf die Webseiten des Seelsorgebereichs an Bröl und Wiehl schaue, so wie ich es jetzt zur Vorbereitung dieser Sendung gemacht habe, dann sieht man ein riesiges Engagement der Menschen vor Ort für dieses Straßenkinderprojekt Anchal im indischen Bhopal von Pater Anil. Gabriele Berger, das gäbe es ja nicht, wenn Sie nicht gesagt hätten, ich muss was tun, und gedacht hatten Sie an ein paar Flyer. Das kann es ja nicht allein gewesen sein, sonst wäre das jetzt, sonst könnte ich nicht so viel finden, was die Menschen alles schon gemacht haben.
Ja, das war wirklich zunächst mein Gedanke. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass da so ein Projekt draus wird. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich habe ja einfach nur so mit dem Gedanken gespielt, ein bisschen zu unterstützen, Flyer in der Kirche auszulegen, ein Plakat in den Schaukasten zu hängen. Ja, und dann passiert irgendwas. Dass es dann letztendlich so groß wurde oder geworden ist und dass die Menschen dieses Projekt so sehr unterstützen, damit hätte ich niemals gerechnet.
Sie sagen, und dann passiert irgendwas. Also das ist so abstrakt. Was ist denn im Februar 2017 konkret passiert?
Da,
außer dass Flyer im Schaukasten gehangen haben. Kann es alleine nicht gewesen sein.
Nein, da haben wir Anchal zum ersten Mal offiziell im Seelsorgebereich vorgestellt. Das war am 25. Februar 2017. Und ja, es war ganz verrückt. Wir hatten diesen Film. Pater Thomas wollte den Stadtpredigt vorführen. Und wir hatten das vor der Messe alles ausprobiert. Und es funktionierte alles. Und als er dann den Film anstellte, ja, da war kein Ton da. Ja, dann hat er improvisiert und hat also den Film beschrieben, so wie es war. Und das hat die Menschen scheinbar auch schon da so angerührt. Es war ja von Anfang an so eine Stimmung für Anchal da. Warum, weiß ich nicht.
Also ich habe eine Vermutung, widersprechen Sie mir, wenn die falsch ist, aber es gibt ja viele Sachen, die ansteckend sind. Das ist nicht nur so ein Coronavirus, der ansteckend ist. Das geht genauso mit Hass in den Social Media. Das ist so verführerisch. Hass und Wut ist so ansteckend. Aber das geht auch mit Freundlichkeit, mit Zuneigung, mit Großzügigkeit. Also kann das nicht so eine Kettenreaktion gewesen sein, dass dieser Blick von Pater Anil, der am Anfang von allem stand, auf diese Kinder, die sein Herz so gerührt hat und sein Herz so aufgemacht hat, das hat sie angesteckt und das hat genauso die Menschen in ihrer Gemeinde bewegt. Das ist wie so eine positive Kettenreaktion ist.
Das ist, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
es einfach Herz zu Herz zu Herz zu ganz vielen Herzen spricht.
Das ist Brücken so. Bauen über Kontinente. So war mein erstes Plakat, ja.
Ja, genau. Aber dieses, aber das, was diese Brücken baut, ist eben dieses, wenn ein Herz das andere Herz eben öffnet. Gabriele Berger, ich würde, bevor wir gleich weiter über die Kinder von Bhopal sprechen, ein bisschen zu Ihnen und Ihrer Geschichte kommen. Denn so fremd und anders das Schicksal der Kinder auf den Straßen von Bhopal auch ist, Ihr eigenes Schicksal als Mädchen in Deutschland Ende der 1950er Jahre, so scheint mir, gibt es doch eine tiefe Verbindung. Und von heute aus gesehen, die Gesellschaft hat sich zum Glück weiterentwickelt, erscheint uns das brutal und undenkbar. Aber in den 1950er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten es uneheliche Kinder oft sehr schwer. Und Mütter und absurderweise Kinder, es ist bei beiden absurd, aber bei den Kindern ist es noch ein Tacken absurder, hatten so einen Makel, die wurden als Makel angesehen. Wie auch immer das genau war, bei ihrer Mutter konnten sie nicht bleiben deswegen. Und Vergleiche hinken immer, das ist mir völlig klar. Aber dennoch habe ich gedacht, so wie die Straßenkinder in Anchal eine Zukunft in diesem Projekt von Pater Anil gefunden haben, so mussten sie als Kind auch irgendeine eine Zuflucht finden, wenn sie wachsen und gedeihen wollten. Und für sie war das ihre Oma. Was hat Ihre Großmutter gemacht, dass Sie eine Zuflucht bei ihr haben konnten?
Meine Oma hat mir ganz viel Liebe geschenkt. Sie war eine unglaublich gütige Frau und sie hat mich, ja, solange ich denken kann, hat sie mich unterstützt und gefördert und ja, sie war wunderbar.
Zu diesem Wunderbaren, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, gehört, dass Ihre Oma stolz auf Sie war. Also Sie erinnern sich, dass Sie als Kind, dass an diesen Stolz Ihrer Oma, woran haben Sie das gemerkt?
Ja, es war eine schwierige Zeit Ende der 50er, also für uneheliche Kinder, aber für sie war das überhaupt kein Problem. Sie ging voller Stolz mit mir durch den Ort spazieren und ja, sie war immer für mich da.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann höre ich, dass Ihre Oma Ihnen etwas wiedergegeben hat, was nicht allen unehelichen Kindern zu dieser Zeit, was nicht alle unehelichen Kinder damals bekommen haben. Die hat Ihnen Ihre Würde wiedergegeben. Also gegen diesen Makel hat sie Ihren Stolz gestellt und Ihnen damit dieses Stück Würde gegeben, das alle Kinder brauchen.
Das hat sie getan. Würde und Selbstbewusstsein. Das hat sie mir auf jeden Fall mitgegeben.
Und ich frage ja danach, weil dieses Engagement für diese Kinder in Bhopal, denen fehlt ja genau das, denen fehlt die Würde. Die sind ja sogar so würdelos, dass sie oft nicht mal eine Geburtsurkunde haben, dass es sie gar nicht gibt im bürokratischen Leben.
Das ist richtig. Also von 10 Kindern existieren jetzt komische Zahl, 6,5 offiziell gar nicht.
Und zu dieser Würde gehört, dass es Kinder natürlich geben darf, dass sie keinen Makel haben, aber auch, dass sie eben all das bekommen, was Kinder brauchen, was eigentlich Grundrechte sind. Das ist ja nicht nur ein Haus, ein Dach über dem Kopf, das ist auch genug zu essen, das ist zum Beispiel Zugang zu Medizin, wenn sie krank sind. Das hat ja ganz viele Implikationen. Und Gabriele Berger, für alle Kinder dieser Welt gehört zu dieser Würde die Bildung. Und die Bildung ist immer der Schlüssel zur Zukunft. Und das gilt für die Kinder in Bhopal genauso wie für Mädchen in den 1960er Jahren. Sie waren ein fleißiges, ein kluges Kind. Ja, und sie hatten Glück. Also es gab damals zum allerersten Mal in Gummersbach, wo sie damals lebten, in einer Hauptschule eine Klasse, an der man den Realschulabschluss erwerben konnte. Das haben sie gemacht. Und was für einen? Sie haben mit 1,5 abgeschlossen.
Das ist richtig. Man musste einen bestimmten Notendurchschnitt haben, um in diese Klasse zu kommen. Wir waren aus dem ganzen Gummersbacher Raum zusammengezogen in Berschlag, in der Hauptschule. Und man musste, wie gesagt, einen gewissen Notendurchschnitt haben, um in diese Klasse zu kommen. Ja, und dann habe ich ganz gut abgeschlossen hinterher. Was ich nicht konnte und ich in meinem Leben nicht begreifen werde, ist Mathematik. Das ist so.
Also Sie untertreiben. Mit 1,5 haben Sie nicht ganz gut abgeschlossen, sondern sehr gut abgeschlossen. Heute heißt das ja mittlerer Abschluss, also ein mittlerer Abschluss mit 1,5, das ist automatisch die Qualifikation heute für die Oberstufe und damit die Möglichkeit, ein Abitur zu machen. Wie gerne hätten Sie denn damals weitergemacht und ein Abitur gemacht?
Ich hätte schon gerne weitergemacht, aber wir konnten uns das finanziell nicht leisten. Wir waren einfach arm, das ging nicht. Und deswegen habe ich dann mit einer Ausbildung angefangen.
Wie deutlich an dieser Stelle der Zusammenhang von Bildung und Herkunft und Geld nochmal wird. Also was für ein Segen, dass es heute BAföG und Schüler-BAföG gibt und damit die Möglichkeit für Jugendliche unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern zu sein. Gabriele Bergau, ganz kurz sah es so aus, als müssten Sie bei einem Notar anfangen, aber das konnten Sie sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Was haben Sie gemacht?
Nein, das war so grauenhaft, dieses Vorstellungsgespräch. Also es staubte schon an der Eingangstüre. Also da hätte ich im Leben nicht unterkommen wollen. Das war ganz furchtbar.
Wie haben Sie sich gerettet?
Ich bin damals zu meinem Rektor gegangen. Das war ein ganz wunderbarer Lehrer und er war sehr, sehr hilfsbereit und er sagte, pass mal auf, ich rufe jetzt mal den Uwe und dann gehst du mit dem in der Pause zum Vater runter zur Provinzial und da stellst du dich vor. Ich rufe den Rolf-Dieter an und dann gucken wir. Und als ich dann in der Pause mit dem Uwe in dieses Büro kam, da saß die Sekretärin da und tippte gerade den Ausbildungsvertrag für die neue Auszubildende. Und ich kam eigentlich nur dazu, diesen Einstellungstest noch zu machen, weil der Herr Mann sehr eng befreundet war mit dem Rektor. Und dann habe ich scheinbar gut abgeschlossen, denn ich bekam den Ausbildungsvertrag zum 1. September.
Ja, Sie mit Ihrem scheinbar, Sie müssen doch unglaublich gut abgeschlossen haben, sonst hätte das ja nicht schon wieder so geklappt. Sie haben da Ihre Ausbildung gemacht und dann haben Sie fast Ihr ganzes Leben für eine heute sehr große Beratungsfirma gearbeitet. Da waren Sie sehr glücklich, denn Sie haben sehr viele Möglichkeiten bekommen, sich zu entwickeln. Also ich glaube, umgekehrt, Sie sagen immer, ich war da so glücklich. Ich glaube, dass Ihre Firma sich sehr glücklich schätzen konnten, dass Sie da waren.
Danke.
Warum waren Sie, was erzählen Sie uns ein bisschen über diese vielen Möglichkeiten, sich zu entwickeln, die Sie da hatten?
Also ich habe 1980 im Januar bei der Kimom-Chefberatung angefangen. Das war die Firma des Firmengründers Gerhard Kienbaum. Das war ein unglaublich charismatischer Mann, von dem habe ich so viel lernen können. Er hat mich begeistert. Er hat mich wirklich begeistert. Und ja.
Dann hat er Sie durch die Firma geschickt in ganz verschiedene Abteilungen und hat Ihnen Sie haben immer wieder neue Projekte entwickelt. Ich sage das deswegen, Gabriele Bergau, weil ich glaube, Sie haben bei Kienbaum so viel gelernt, dass Pater Thomas sein Projekt Anchal eigentlich einer in sehr vielen unterschiedlichen Geschäftsfeldern erfahrenen Projektmanagerin vorgestellt hat. Ihre ganzen Fähigkeiten und Erfahrungen konnten Sie auf einmal gut gebrauchen. Sie mussten sich ja Ihr ganzes Leben lang immer in neue Dinge einarbeiten und genau das hatten Sie zwar Ihr Leben lang gelernt, mussten Sie aber jetzt auch auf einmal. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Stelle, wo Sie dann eben 2017 gesagt haben, ich muss doch mehr tun. Haben Sie sich von jetzt auf gleich in immer neue Dinge eingearbeitet?
Ja, ich habe Präsentationen gemacht, die man in den Gemeinden vorstellen konnte. Ich habe Unterlagen zusammengestellt, ich habe recherchiert, ich habe auch Präsentationen gemacht, jede Menge. Und ich bin dann auch, oder zusammen haben der Pater Thomas und ich das erstmal in unseren Gemeinden vorgestellt, Anchal. Dann habe ich aber auch, was eigentlich nicht mein Ding ist, so in der ersten Reihe zu stehen, habe ich dann angefangen, Anchal in unterschiedlichen Gemeinden hier in evangelischen Kirchen und so weiter vorzustellen. Ja, ich wollte es einfach bekannter machen. Und das ist mir ganz gut gelungen, glaube ich.
Das glaube ich auch, das glaube ich für Sie mit. Aber Sie haben auch ganz andere Dinge geschafft. Sie sind zum Beispiel einfach zu Ihrem lokalen Radio gegangen und dann haben Sie ein Interview da gemacht. Oder Sie haben Anchal zum offiziellen Sternsinger-Projekt gemacht. War das schwierig?
Ja, das ist nicht einfach. Also der Pater Thomas und ich, wir sind zusammen zum Sternsinger nach Aachen gefahren, haben es da vorgestellt. Um ein Sternsinger-Projekt zu werden, muss man präventiv arbeiten. Also nachhaltig, präventiv. Und es ist nicht so, dass die Gelder, für die dann gesammelt werden, einfach jetzt, was weiß ich, ausgegeben werden können für Nahrung oder Schulbücher oder Sonstiges. Man legt wirklich größten Wert auf Nachhaltigkeit, aus Ausbildung und Weiterbildung von vor allen Dingen auch Mädchen, die es ja in Indien nach wie vor sehr, sehr schwer haben. Es hat gedauert, aber es hat dann letztendlich letztes Jahr geklappt und es ist so wunderbar angenommen worden. Problem war im letzten Jahr, das Heim war fertig, es durfte nicht bezogen werden und das Budget, was für Sternsinger da geplant war oder für die Sternsinger-Gelder, lag praktisch brach, weil es nicht genutzt werden konnte im Heim Anchal. Und dann kamen wir auf die Idee, nachzufragen, ob man aufgrund dieser schweren Pandemie diese Gelder nicht ausnahmsweise auch mal für direkte Hilfe nutzen könnte. Mhm. Und das wurde dann auch wirklich, aber mit einer Ausnahme, genehmigt.
Hört sich ein bisschen sehr bürokratisch und verrückt an, als wenn Pandemie ist, dann gelten doch völlig andere Gesetze. Wie kann man denn dann Gelder zurückhalten, wenn die Kinder da Hunger haben? Das will ich vielleicht auch gar nicht vertiefen gerade. Das hört sich sehr deutsch an, dieses Problem, Gabriele Berger. Jetzt haben Sie ein bisschen schon was vorgegriffen, was wir jetzt mal genauer angucken. Und vor allen Dingen möchte ich mit Ihnen jetzt nochmal den Blick wenden auf die andere Seite der Geschichte. Ich habe gesagt, die eine Hälfte der Geschichte spielt im Bergischen Land und die andere in Bhopal in Indien. Am 23. Februar 2020, also ziemlich genau 3 Jahre nach dem 25. Februar, als Sie das Projekt das erste Mal im Bergischen Land vorgestellt haben und ganz kurz bevor die ganze Welt in den Lockdown geschickt wurden, habe ich Bilder von einem großen Fest gesehen. Da gab es einen Erzbischof und Sie selber sind extra um die halbe Welt gereist und auf den Bildern kann man dann sehen, dass Sie feierlich ein rotes Band durchschneiden und einen Topf Milch auf einem großen Gasherd erwärmen und damit diesen Herd das erste Mal benutzen. Was war das für ein Fest?
Ja, das war die Einweihung des Heimes. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit Missio Pro einen Vertrag zu bekommen. Das heißt, wenn man mindestens 5.000 Euro an Spendengeldern im Jahr zusammenbekommt, legt Missio Pro 10% obendrauf. Und wir haben es also tatsächlich in diesen 2 Jahren geschafft, diesen Vertrag zu erfüllen, den ersten großen Vertrag. Dann stellte sich raus, dass das Heim fast 40.000 Euro teurer geworden ist, weil es Indien eingefallen ist, die Mehrwertsteuer einzuführen. Es gab sehr viele Mehrkosten bei den Baumaterialien. Ja, und auch diesen zweiten Vertrag, den konnten wir jetzt im Februar abschließen.
Ich glaube, solche Geschichten können alle Gründerinnen von solchen Projekten erzählen. Es gibt immer so viel plötzliche Hindernisse und wenn man nicht sich daran gewöhnt, dass man eine geübte Hindernisläuferin wird, dann ist das schwierig. Also Sie haben jetzt gesagt, wir konnten dieses Heim ist ein Haus für 40 Mädchen. Wie kam das denn? Also wir haben dieses Projekt so angelegt, dass die Kinder in den Slums erstmal so eine Basisunterricht bekommen, Schreiben, bis die Grundzüge von Schreiben und Rechnen lernen und dann versucht man sie fit zu machen für staatliche Schulen. Sie haben schon erzählt, dass Pater Anil in Bhopal dann versucht, den Kindern auch Geburtsurkunden zu geben, damit es sie auch in Wirklichkeit im bürokratischen Leben gibt und sie dann auch in eine staatliche Schule können. Das sind alles Teile des Projektes. Es gibt medizinische Versorgung und vieles andere mehr. Wie kam denn diese Idee, ein Heim für 40 Mädchen zu bauen?
Ja, weil gerade Mädchen in Indien immer noch sehr stark diskriminiert werden. Also sie werden körperlich und sexuell missbraucht. Sie müssen hart arbeiten. Sie dürfen normal nicht zur Schule gehen. Und der Orden, der hat es sich also auf die Fahne geschrieben, gerade Mädchen zu unterstützen, damit sie selbstständig irgendwann ein eigenes Leben führen können, sich selbst ernähren können. Ja, dass sie eine Ausbildung bekommen, sei es als Näherin, als Krankenschwester oder wie auch immer. Aber gerade Mädchen werden stark unterstützt.
Aber damit es nötig ist, ein Heim für Mädchen zu bauen, bedeutet das ja oder kann das ja nur sein, wenn diese Mädchen bei ihren Familien kein Heim haben können.
Ja, also es ist ja so, dass viele Kinder am Bahnhof von Bhopal aufgegriffen werden, rund 40 im Monat durch das Team von Pater Anil. Erste Priorität ist natürlich, die Kinder in ihre Familien zurückzuführen. Ist leider nicht immer möglich und dann sucht man nach anderen Möglichkeiten, die Kinder unterzubringen in staatlichen Einrichtungen. Es gibt aber sehr wenige Heime, gerade für Mädchen. Und deshalb ist halt die Idee geboren worden, Anchal zu bauen für Mädchen.
Und ist das mit Geldern aus Deutschland, aus Ihrer Gemeinde gebaut worden? Oder
absolut.
Sind das die Gelder, die Sie überall aufgetrieben haben?
Ja, nicht ja nur ich. Also das ist ja breit gefächert.
Als Motor. Es gibt immer jemand, der Motor ist. So wie Sie da auf den Bildern stehen und dieses rote Band durchschneiden, würde ich mal vermuten, dass Sie der Motor sind, oder?
Ja, ich denke schon. Aber es gibt auch mittlerweile, ist Anchal bekannt und es kommen die Leute auf mich zu, ohne dass ich irgendwie werben muss. So habe ich jetzt diesen Monat gerade zwei neue Patenschaften für Anchal bekommen. Ich bin angesprochen worden. Also es ist nicht so, dass ich jetzt noch ständig auf die Leute zugehe. Ich habe da keine Schwierigkeiten mit. Wenn es um Anchal geht, da frage ich jeden um alles. Da kenne ich keinen Pardon.
Ja, das glaube ich Ihnen sofort. Und natürlich, es gibt immer jemanden, der Motor von so einem Projekt ist. Und dann gibt es unglaublich viele andere, die mitmachen. Sowas kann ja niemand alleine machen.
Nein.
Dieses Heim ist also gebaut und ich finde das unglaublich. Also das ist ja noch so eine kurze Geschichte, was in dieser kurzen Zeit alles passiert ist. Stellen Sie sich mal vor, als Sie vor 4,5 Jahren zu Pater Thomas gegangen sind und gesagt haben, ach, ich würde mich gern bei Ihnen bedanken, weil Sie haben meinen Mann und mich so gut begleitet. Ja, und 4 Jahre später stehen Sie in Indien und schneiden ein rotes Band durch, weil da ein riesengroßes Haus für 40 Mädchen steht. Das ist doch unglaublich, oder?
Ja, also als ich das Heim sah, das war wirklich ein Höllenritt, weil ich nur für eine Woche in Indien war. Ich bin 38 Stunden hin und 40 zurück. Und das war wirklich eine Riesenaktion, als ich da abends ankam am Flughafen und dann meinte der Pater Anil, sollen wir noch zu Anchal rausfahren? Es sind nur 8 Kilometer vom Flughafen entfernt und ich kam da an und wir sind dann tatsächlich auch hingefahren und das große Eingangstor vorne, das hing in dicken Seilen, oh Gott, ich denke. Und dann sah ich die lange Auffahrt, überall nur Kieshaufen. Und das Heim, es sah so trostlos aus. Die kleine Grotte mit der Mutter Gottes, die war noch voll im Gerüst. Und ich denke, morgen soll die Einweihung sein. Wie soll das hinhauen? Und dann kamen wir am nächsten Tag dahin. Und das war wie ein kleines Wunder. Das Tor war fertig, die Auffahrt war bekiest, das Heim war wunderbar geschmückt. Die Grotte war, sie sah fertig aus. Aber es war auch indische Improvisation, denn am nächsten Tag war die Grotte wieder im Gerüst verschwunden. Ja, das Heim war wieder leergefegt mit Stühlen und ja, es war eigentlich wie am Vorabend. Das war ein kleines Wunder.
Das war, sagen wir, eine Inszenierung für den großen Tag, damit man sich mal vorstellen konnte, wie es denn werden würde, wenn das Heim dann wirklich bezogen ist von Mädchen. Gabriele Bergau, wir haben noch nicht über den Namen gesprochen. Wir sagen immer Anchal und Anchal und Anchal. Ja. Anchal ist ein Hindi-Wort.
Genau.
Und bezeichnet eigentlich einen Teil des Saris.
Das ist richtig.
Was meint Anchal?
Das ist ein Tuch, was über dem Sari liegt. Und die Mütter, die nutzen dieses Tuch, um ihre Kinder vor Regen, Sonne, Tieren und so weiter zu schützen. Impliziert natürlich hier die Bedeutung von Schutz, Liebe und Geborgenheit.
Ich frage deswegen danach, haben Sie das Gefühl, mit all dem, was Sie in den letzten Jahren gemacht haben und als Sie dann selber eben auch da gestanden haben, dass Sie über diese Kinder, die da am Straßenrand in Bhopal sitzen und grau und staubig aus Gips Götterfiguren bauen, dass sie einen Anchal über sie legen, dass sie die schützen können ein bisschen?
Das weiß ich nicht. Aber ich möchte eigentlich alles tun, um diesen Kindern zu helfen und sie weiter zu unterstützen. Und das Schöne ist, ich habe in dem kleinen Film ein Mädchen gesehen. Ich weiß nicht, Sie haben ihn ja auch angeschaut. Mhm. Da tanzen sie, weil der Pater Anil meint, sie müssen auch etwas Freude in ihrem Leben haben. Mhm. Und da ist ein Mädchen und ob sie es glauben oder nicht, 2018, als ich das erste Mal mit Pater Thomas in Indien war, waren wir in der St. Paul's School und da gab es den Kindertag und da war dieses Mädchen. Und heute unterstützt sie Anil bei seiner Arbeit für Anchal.
Ich glaube, die näht. Kann das sein, das Mädchen heute näht?
Das ist die Deepika. Das ist die Deepika, die lebt in Harai. Das ist ein Behindertenheim, rund 300 Kilometer von Bhopal entfernt. Der Pater Anil hatte die Deepika auf der Straße liegend gefunden. Sie hatte von Geburt an Kinderlähmung und konnte sich eigentlich ihr ganzes Leben lang nur kriechend fortbewegen. Und mit Hilfe durch Spenden und durch freiwillige Unterstützung von Ärzten und Krankenschwestern hat diese junge Frau laufen gelernt. Und sie kann heute an Krücken gehen, fühlt sich aber im Rollstuhl halt sicherer und näht nun die Schuluniformen für Anchal.
Das heißt, Sie erzählen schon das zweite Beispiel hiermit, dass dieses Anchal, dieses Tuch, was man um die Kinder wickelt, damit sie ein bisschen geschützt sind vor der grellen Sonne oder den Fliegen oder all dem, was von der Straße kommt, schon das zweite Mädchen, was Schutz bekommen hat und mitmacht, dass der Schutz weitergeht. Gabriele Bergau, dieser Film, der Sie so angerührt hat, der heißt Butterflies must fly, also Schmetterlinge müssen fliegen und Pater Anil meint damit, dass Kinder träumen müssen. Kinder müssen träumen können und es gibt eine Stelle in dem Film, da sagen die Kinder, was sie alles werden wollen und können sich auf einmal vorstellen, dass sie zum Beispiel Arzt oder Lehrer werden können. Und das finde ich sehr erstaunlich, dass sie sich, wenn man anfängt, ihnen ihre Würde zurückzugeben, dass sie wie alle Kinder dieser Welt sich alles vorstellen können. Darauf will ich aber gar nicht raus. Zum Schluss dieser Sendung, Gabriele Bergau, will ich darauf raus, was mit Ihren eigenen Schmetterlingen ist. Was ist denn mit Ihren Träumen? Was soll noch passieren? Wovon träumen Sie?
Von meiner nächsten Reise nach Indien.
Okay. Und außer für die nächste Reise nach Indien, haben Sie auch Träume für dieses Projekt noch?
Ja, das muss weitergehen. Also wir haben ja jetzt diese beiden Verträge mit Missio Pro erfüllt und wenn wir keine weiteren Nachhaltigkeitsprojekte generieren können, was weiß ich, wie eine Solaranlage, eine Krankenstation, eine Brunnenanlage, ein Biogarten, was weiß ich, wenn wir das nicht generieren können, dann können wir über Missio Einzelverträge abschließen zwischen den Gemeinden, also zwischen Waldbröl und Anchal. Und dann können wir Gelder generieren, die dann nach Indien gehen, die nicht fest projektgebunden sind. Also wenn man dieses Missio Pro Projekt nimmt, muss man ein Budget einhalten, man muss bestimmte Dinge nachhaltig festlegen und nachweisen. Und dann kann Pater Anil, wenn es keine Projekte mehr gibt, diese Gelder leichter verwenden. Er kann das dann mal für Lebensmittel oder für ärztliche Hilfe oder Schulbücher oder sowas einsetzen. Das ist nicht so starr gebunden.
Ich höre das schon. Auch die Projekte sind kleine Schmetterlinge und wollen nicht in diesem starren Korsett bleiben, damit sie wirklich helfen können, damit die Schmetterlinge auch wirklich fliegen können. Gabriele Berger, ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie das erleben, dass Sie mit dem Geld, was Sie sammeln, freier werden können, damit das Geld noch viel gezielter dahin gehen kann, zu den Kindern, zu den Mädchen, dass die ihr Leben bekommen, wozu Sie auf diese Welt gekommen sind. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen, dass es wirklich blüht und fliegt. Und ich danke allen, die zugehört haben. Und ich hoffe, dass diese Geschichte von zwei Seiten von der Erde, zwei eigentlich traurige Geschichten, die gemeinsam so eine wunderbare neue Geschichte schreiben, dass die Sie inspiriert, an Ihre eigenen Schmetterlinge zu denken und Ihre eigenen Träume und sie auf jeden Fall fliegen zu lassen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Fliegen Sie gut, träumen Sie gut.
Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.